vorab auf jeden Fall schon mal einen kleinen Spoiler-Alert. Wenn ihr das Stück noch ganz unvoreingenommen sehen wollt, dann solltet ihr vielleicht heute ausnahmsweise nicht zuhören, auch wenn es mir natürlich schwerfällt, Anti-Werbung für unsere Sendung zu machen. Aber hier werden natürlich im Laufe der Zusammenfassung und über alles, was wir sprechen, einige Sachen schon gespoilert werden. Aber ich würde sagen, wir fangen auch nochmal ganz von vorne an. Wir haben das Stück bei der Premiere sehen können, Katrin und ich. Und wir haben, also für mich zumindest, war das auch das erste Mal, dass ich da in Berührung gekommen bin mit Kabale und Liebe, mit Friedrich Schiller.
Also mir ging es genauso. Hallo Hörerinnen und Hörer von Störmelder. Schön, dass jetzt auf jeden Fall ein paar Mal dran geblieben sind, die vielleicht sogar wissen, um was es in dem Stück geht, beziehungsweise das vielleicht sogar in der Schule hatten. Das könnte sein, Schiller mit Kabale und Liebe, dass das in, zumindest im Leistungskurs durchgenommen wird. Und ich glaube, die kürzeste Zusammenfassung für diese schillersche Geschichte wäre Romeo und Julia Variante, oder?
Ja, schon irgendwie. Ich habe mich da auch nochmal mit ein paar Leuten drüber unterhalten, die auch meinten, ja, es geht auf jeden Fall schon in die Richtung. Ich habe auch Vergleiche noch gehört zu Maria Galotti, wobei ich das Stück persönlich auch nicht kenne. Genau, aber ich hatte zum Beispiel Kabale und Liebe in der Schule nicht. Aber wir haben eine Schulklasse auch gesehen bei der Premiere, richtig? Vor uns etwa. Oder
ja,
man
genau.
Könnte meinen, dass
ja.
Eine Schulklasse war.
Doch, ja.
Ja. Also zum Titel auf jeden Fall nochmal, Kabale und Liebe. Ich glaube, den zweiten Teil, den versteht man auf jeden Fall ganz gut, aber Kabale wusste ich vorher nicht, was das heißt. Und zwar heißt es Intrigen und das ganze Stück wird ja auch umschrieben oder hat den Untertitel ein bürgerliches Trauerspiel. Und das passt auf jeden Fall auch schon ganz gut zur Stimmung, zur der Handlung von dem Stück. Und wenn man mich fragt, es war auf jeden Fall bei dem Stück, wie soll ich sagen, von der Kabale sehr, sehr viel da, von der Liebe, naja, vielleicht auf jeden Fall natürlich schon ein zentraler Punkt, die Liebe, aber das Drumherum-Waren hat es der Liebe natürlich sehr, sehr schwer gemacht auch.
Ich würde sogar sagen, die Intrigen gewinnen
auf
gegen die
Fall.
Liebe und das ist natürlich eine sehr kritische Haltung, die Schiller da einnimmt, was er uns da zeigt. Denn wie du gerade sagst, also eigentlich ein auf Bürger, der bürgerlichen Schicht, ja, wie die sozusagen drangsaliert wird, also zum einen einfach grundsätzlich von der vom Adel, ja, mhm. Oder ihren überstehenden Persönlichkeiten und zum anderen aber auch innerhalb dieser Geschichte, denn was jetzt zum Beispiel Shakespeare gemacht hat bei Romeo und Julia, ich nehme doch mal kurz noch diesen Vergleich, da gab es ja die Fehde von zwei Familien, wo klar war, die haben einfach beide den gleichen Stand, sind beide sehr wohlhabend und bei Schillers Kabale und Liebe ist es dieser Unterschied, ne? Also eine junge, schöne, interessante, intelligente Frau aus der Bürgerschicht und ein junger Mann aus dem Adel, das darf eben nicht sein. Wobei interessanterweise, wenn man sich Kabale und Liebe nochmal so ein bisschen degustiert, nachdem wir es gesehen haben, eigentlich ist dieser Ständeunterschied nicht das Thema, sondern der wird eigentlich nur hergenommen, um verschiedene Dinge, die vorher passiert sind, zu verheimlichen.
Mhm.
So, ja.
Ja, und jetzt nochmal zu den beiden verschiedenen Ständen. Also wir haben ja quasi die Luise, die im Originalstück, soweit ich weiß, auch erst 16 Jahre alt ist. Also eigentlich kann man noch nicht mal sagen eine Frau, sondern ein Mädchen muss man an der Stelle tatsächlich noch sagen. Und die ist eben aus dem Bürgertum und ihr Geliebter, das ist der Ferdinand von Walter aus eben adeligen Kreise. Und diese Liebe, ich finde, am Anfang kommt die noch so mit sehr viel Leichtigkeit einher und man denkt so, ach, da kann wirklich was draus werden und sehr schnell wird diese Illusion aber genommen. Also zum einen ja tatsächlich von den Eltern von Luise, finde ich, und zum anderen aber natürlich im Vordergrund von dem Präsident von Walter, also dem Vater von Ferdinand.
Genau, weil zu dieser Zeit war es auf jeden Fall wichtig zu schauen, wen man heiratet, um eben seine politischen Verhältnisse zu sichern, seinen Geldsackerl zu sichern und seine Ländereien am besten noch zu vergrößern. Ja, das wäre dann mit Luise nicht möglich gewesen als Bürgerin, Tochter. Und die Frage ist natürlich auch, das habe ich erst im Nachklang dann verstanden, muss ich sagen, bei Kabale und Liebe. Und zwar der Vater von Luise, der Herr Miller, war Geiger und hat einfach diesem Ferdinand Geigenunterricht gegeben.
Genau. Habe ich auch erst später verstanden.
Ja. Und da haben sich die beiden dann getroffen.
Ja.
Und sich dann auch, glaube ich, ziemlich schnell verliebt.
Auf jeden Fall. Und der Vater, also wenn man so die Beziehung von Luise zu ihren Eltern anschaut, die Mutter, die war ja eher für diese Liebe, kann man sagen. Und der Vater war aber schon ziemlich in Sorge auch. Und die Beziehung zwischen Vater und Mutter wiederum ist aber ja auch wirklich, also sehr gewaltvoll. Ich war da wirklich, also die haben sich ja geschlagen. Ich glaube, ja, gegenseitig auch.
Ja, ich habe mitgezählt. Also erst hat die Millerin, wie du so schön noch sagtest in der Vorbesprechung hier für den Störmelder heute, dass sie ihn erstmal ohrfeigt, aber dann wird er auch sie ohrfeigen und vor allem auch im Sprachgebrauch. Ja. Also absolut stehen einem die Haare zu Berge.
Ja. Ja, und dann hat man eben auf der Gegenseite vom Ferdinand, oder ja, Gegenseite ist vielleicht das falsche Wort, aber auf der Seite vom Ferdinand hat man dann den Präsident von Walter, der ja wirklich eindeutig gegen diese Liebe zwischen Luise und Ferdinand ist und der ja möchte, dass Ferdinand die Lady Milford heiratet. Und die ist eben, ja, die gehört auch zur adligen Schicht und er wünscht sich dadurch eben, ja, dass der Einfluss am Hof größer wird und dass die beiden, also dass eben ja die Ehe zwischen Adel passiert und nicht zwischen den verschiedenen Schichten.
Und er findet eben, dass so eine Liebe ja gar nicht so wichtig ist, weil das bekommen wir auch relativ schnell, finde ich, mit bei Kabale und Liebe bei dem Stück, dass der Präsident von Walter, also vermeintlich für seinen Sohn, schon einige Geschichten gedreht hat, damit dieser Stand überhaupt entsteht, dass Ferdinand mit einer weiteren, in dem Fall dann Hochzeit, noch weiter aufsteigen kann. Also, dass der Präsident von Walter, ich denke, das dürfen wir hier wörtlich nehmen, über Leichen geht. Das wird nicht gezeigt, aber verbalisiert. Also man muss bei Schillers Kabale und Liebe, finde ich, schon sehr genau zuhören. Da ist natürlich die Frage vom Text, von der Sprache, wie gut das funktioniert. Und das wird aber doch sehr, sehr schnell deutlich. Aber es wird zum Glück nicht gezeigt.
Ja, also insgesamt sehr komplex, weil dann kommen ja auch noch Figuren dazu, wie zum Beispiel der Hofmarschall von Kalb und auch der Sekretär Wurm. Der Sekretär Wurm, der soll oder möchte die Luise wiederum heiraten. Und der Hofmarschall von Kalb spielt nachher insofern mit rein, dass er zunächst mal das Gerücht verbreitet, dass Ferdinand und die Lady Milford eben verlobt sind, dass die heiraten werden, was der Ferdinand ja nicht möchte. Und ich finde, da verhält er sich auch anfangs wirklich unmöglich gegenüber der Lady Milford. Also die kann ja überhaupt gar nichts dafür, für diese Position, wo sie jetzt ist. Und dann wiederum, ja, wenn man dann sich den weiteren Verlauf des Stückes anschaut, dann hat man den Hofmarschall von Kalb, der eben als ja angebliche Affäre von Luise auftaucht, um den Ferdinand eifersüchtig zu machen und um ihn davon abzubringen, die Luise zu lieben. Das ist ja schon ziemlich abgedreht.
Genau, und dann ist das Schöne, diese Intrigen, ne, wie sie eben im Titel, ne, Kabale und Liebe schon vorkommen bei Friedrich Schiller. Es haben einfach alle in irgendeiner Form Dreck am Stecken und können alle immer von der nächsthöheren Instanz unter Druck gesetzt werden. Ja, also deswegen auch der Marschall von Kalb hat eigentlich kein Interesse. Also ich finde auch das Gebaren zumindest dann auf der Treppe der Freilichtspiele ist so, dass man sich denkt, ach, der ist, glaube ich, nicht so jemand, der sich für jemand wie Luise interessieren würde. Nicht nur aufgrund des Altersunterschieds. Ja, also dass dann trotzdem irgendwo eine kleine Stellschraube gedreht wird und die nächste Person muss Handlanger sein für Intrigen und miese Geschichten auch und der Grundsatz, auch bereit, über Leichen zu gehen.
Aber wie siehst du es? Also der Präsident von Walter ist ja schon auf jeden Fall der Strippenzieher, meiner Meinung nach. Und darunter kommt dann eigentlich schon der Sekretär Wurm.
Unbedingt, ja.
Ja, und wiederum darunter dann der Hofmarschall von Kalb, oder? Oder wie würde man das einordnen?
Ja, also zumindest kommt nicht so richtig raus, warum Wurm einerseits Wurm heißt, nur Sekretär ist, ja, und aber doch besser dazustehen scheint wie dieser Marschall. Na, also Wurm weiß irgendwie alles, aber hat sich selber, smart wie er ist, das macht ihn nicht sympathischer übrigens an dieser Stelle, hat schön seine Finger überall rausgehalten, aber genau hingeguckt, ja, dass man eigentlich nicht umhin kann, mit ihm in irgendeiner Form zu kooperieren. Also man sollte sich von dem Namen Wurm bei dem Sekretär nicht irritieren lassen, würde ich sagen. Mhm. Außer, dass man vielleicht sagt, also ich finde Würmer super, ich habe kein Problem mit Würmern, aber man könnte es auch als eklig assoziieren und das
auf jeden Fall
ist definitiv ein passendes Adjektiv, würde ich sagen, für diesen Sekretärwurm im Stück Kabale und Liebe von Friedrich Schiller, aktuell auf der Treppe der Freilichtspiele von Schwäbisch Hall.
Ganz genau. Und würdest du, also wir haben jetzt ja schon ein bisschen über Sympathie und Antipathie gesprochen, wer ist denn für dich sympathisch aus diesen ganzen verschiedenen Figuren?
Also tatsächlich war, wenn überhaupt, weil für mich als Frau im 21. Jahrhundert ist die Geschichte ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal vorsichtig, Lady Milford tatsächlich, weil sie wird zwar irgendwann dieser Luise, also der eigentlichen Liebe von Ferdinand, begegnen und wir bekommen auch mit, dass Lady Milford eben schon weiß, was für eine Sahneschnitte dieser Ferdinand ist. Ja? Mhm. Da wird sie ein bisschen grantig sein, aber sie können sich dann doch annähern. Ja? Also Milford will einfach wissen, wer ist diese Luise, dieses junge Ding, ja, was sich da anmaßt. Und witzigerweise, Luise ist eigentlich so, ich nenne mal das Stichwort die reine Magd. Also sie ist halt gottesfürchtig und ihre Liebe ist echt und sie liebt ihren Vater.
Bis zum Schluss tatsächlich.
Genau. Ja. Und sie wird auch praktisch alles dafür tun, damit es ihren Eltern und vor allem dem Vater nicht schlecht ergeht aufgrund ihrer Liaison. Aber ja, sie ist eben sehr, sehr rein und trotzdem wird sie Lady Milford gegenüber dann das Wort erheben, zumindest eben für das 19. Jahrhundert von Schiller geschrieben oder 18. Ich bin immer nicht so gut mit den Jahreszahlen und dann welches Jahrhundert. Ja, und aber Lady Milford wird, und das hat uns Jan vom Podcast Böses Blut, Grüße gehen raus, hinterher noch gesagt, dass sie Milford in dem Stück, wie wir es gesehen haben, Kabale und Liebe auf der Treppe, so ein bisschen so zusammengeschnitten wurde, dass sie die aktuellen Umstände anprangert, also Tötung, Verschleppung, Armut, Hunger, das wird sie ansprechen und das wäre normalerweise im ganzen Stück von Schillers Kabale und Liebe, wäre das ihr Hofdiener gewesen, also gar nicht sie selber. Und die wurden ihr in dem Stück in den Mund gelegt und diese politische Haltung fand ich natürlich super. Ja. Und sehr, sehr auch cool aus, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Sie war mir auch sehr sympathisch. Ich fand es echt schade, dass da dann auch so ein Konkurrenzkampf zwischen Luise und Lady Milford herbeigeführt wurde, weil, also das merkt man ja, das ist ja auch sehr, wie soll ich sagen, immer noch ein aktuelles Thema, dass Frauen einfach immer noch in Konkurrenz zueinander gedrängt werden. Und der Ferdinand ist mittendrin und bringt dann am Ende, weil er eifersüchtig ist, weil diese Intrige mit dem Brief geklappt hat, seine geliebte Luise und sich selber ja tatsächlich auch um. Wobei ich kurz gedacht habe, Luise hat die Limonade zubereitet, da hätte sie ja theoretisch auch irgendwie was reinmischen können. Wir wissen gar nicht, inwiefern vielleicht Luise selber auch dazu beigetragen hat zu dem Mord, aber im Originalstück ist es auf jeden Fall der Ferdinand, der da, ich glaube, Arsen in die Limo kippt.
Genau, also Arsen und Spitzenhäubchen, vergesst es, nehmt Kabale und Liebe von Friedrich Schiller. Ja, also das finde ich auch spannend. Ich würde sagen, das ist aufgrund des Stückes, so wie es uns gezeigt wurde auf der Treppe hier bei den Freilichtspielen in Schwäbisch Hall, ist genau diese Ambivalenz da. Weil Luise wird an irgendeinem Punkt relativ kurz vorher, bevor sie dann dieser tödliche Trank von beiden getrunken wird, wird sie ja sagen, ja, der Tod ist eigentlich das Mittel. Wenn wir beide nicht mehr leben, dann können wir uns eben im Himmelreich wieder treffen und da in Ruhe und Frieden zusammen sein, was hier uns auf Erden einfach niemand ermöglichen wird. Genau, ja. Und mir ging es dann so, dass in dem Originalstück, so wie wir es auch dann nochmal nachgeguckt haben oder nachgehört vielmehr, dass es klar ist, aber in dem Stück, so wie wir es gesehen haben, ja, hätten es beide sein können. Ja.
Ja, fand ich auch tatsächlich. Ja. Und regt dann am Ende natürlich zum Nachdenken an, weil also die beiden ja dann aus unterschiedlichen Motivationen heraus sich den Tod wünschen. Luise tatsächlich für die Beziehung, kann man sagen, so schrecklich das klingt, aber Ferdinand ja wirklich mit diesem Eifersuchtsmotiv, und das hat ihn für mich auf jeden Fall dann auch noch richtig unsympathisch gemacht
am Absolut.
Ende. Wir haben schon den inhaltlichen Teil mehr oder weniger hinter uns und sprechen jetzt ein bisschen über die Inszenierung, also was wir alles entdecken konnten. Und da spielt natürlich die Musik auch eine große Rolle. Wir haben gerade ein, zwei Stücke gehört.
Genau, also wenn ich das an der Stelle gleich sagen darf, also das Bühnenbild ist absolut reduziert. Wir haben also vor dem Turm haben wir so eine ganz einfache Holzwand mit einem Durchgang. Da ist auch keine Türe drin. Und es gibt Hocker, die verschieden stark verfärbt sind, also Holzhocker. Und die weitere Farbe ist dann pink. Dazu sage ich nichts, das kann Lisa dann gleich machen. Aber du hast es gerade so schön noch ins Intro gebracht. Aber rechts an der Treppe gibt es ein kleines Tischchen mit einem Plattenspieler. Und dieser Plattenspieler ist sozusagen die wichtigste Nebenrolle, finde ich.
Mhm.
Ne, weil durch die Musik wird die Szene unterstrichen und auch witzigerweise das Miteinander der Personen. Also zum Beispiel, wenn jemand im Positiven beisammen ist, ja, oder sich bespricht, wie auch immer, dann läuft das Stück einfach ausschnittsweise, solange diese Szene geht oder zumindest ein Teil. Und wenn aber zwei Menschen sich uneinig sind, dann wird immer eine dieser beiden Personen zum Plattenspieler gehen und einfach mal kurz zack, die Nadel anheben und das Musikstück unterbrechen. Und ich muss sagen, dass natürlich abgesehen von dem Schallplattenspieler an sich, was natürlich cool ist, fand ich das auch eine sehr gute Idee. Wie ging es dir?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das hat dem Ganzen eine richtig gute Struktur gegeben. Man hat diese vielen verschiedenen Wechsel zwischen den Szenen viel besser verstanden. Und zum Bühnenbild, also ich habe dich ja auch gefragt, was du davon hältst. So diese Farbexplosion in Pink und ein bisschen Gelb. Also ich muss sagen, ich habe es zuerst auch gar nicht so richtig verstanden. Vielleicht steht es einfach für das stürmische Wilde, für am Ende auch ja das zerbrochene Herz, die kaputte Liebe und alles, und ist auf jeden Fall ganz interessant. Vielleicht soll es auch modern wirken einfach, weil es hat ja schon einen modernen Touch durch, also einfach nicht vom Inhaltlichen her, sondern wirklich einfach nur durchs Optische, finde ich, wenn wir auch gleich über die Kostüme noch sprechen, kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwie, also es hat zumindest auf mich diese Wirkung noch gemacht.
Ja, wirklich so ein bisschen wie so ein Graffiti einfach. Mhm. Ne? Also wie, das war dann zwar Kreide, aber es sah ein bisschen aus wie so hingesprüht, und ich hätte auch gesagt, so ein bisschen wie so ein Herz. Also man kann es eben nicht mehr sehen, weil das Herz eben birst.
Mhm.
Und die Farbe rosa-pink fand ich dann wieder spannend, weil, jetzt weiß ich nicht, ich glaube, vor 2 Jahren ungefähr kam ja dieser Barbie-Film raus, und rosa und pink ist ja immer so, Mädels müssen immer pink und rosa und Jungs irgendwie blau. Ursprünglich war es eigentlich umgekehrt, aber gut. Und dann gab es aber eine Gegenbewegung, die dann gesagt hat, hey, pink ist richtig cool und das ist Power.
Ja.
Und jetzt können wir sagen, einerseits wurde die Farbe auf die Bühne gebracht, ne, das heißt irgendwie so ein bisschen Empowerment eventuell, aber alle trampeln drauf rum.
Oh ja, das stimmt.
Also wir haben jetzt nicht nachgefragt, das ist jetzt wirklich hier frei für Kabale und Liebe hier im Störmelder frei interpretiert, wie wir das Bühnenbild empfanden.
Ja, ganz genau. Und zu den Kostümen, da muss ich sagen, die waren ja alle auch sehr, sehr dunkel, viel schwarz, bis auf der Hofmarschall. Also der hatte so ein ganz schillerndes Gewand an. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so die schillernde Fassade des Adels repräsentieren sollte. Was sagst du?
Also ich würde sagen, das passt sehr gut. Er hat auf jeden Fall die Fahne hochgehalten. Also er hatte so ein sehr manieriertes Auftreten auch, und die Äußerlichkeiten waren ihm sehr, sehr wichtig. Ja, so ein bisschen, ja, wie so ein Pfau. Auch, ne? So wie du sagst, also der einzige, ein Anzug war das, ein Zweiteiler, Glitzer. Ich habe gesagt, ich nehme ihn sofort, so schwarz-silber war der, und alle anderen schwarz-weiß, und sie haben auch ein bisschen unterschiedliche Dekaden dargestellt, finde ich. Also Luise als Jüngste, die hat so ein kurzes Röckchen und so eine
College-Jacke.
College-Jacke, da würde ich sagen 90er? Vielleicht sogar wieder 10er Jahre, also ich bin ja sozusagen die ältere Generation, also 90er bis und dann die 10er Jahre. Und zum Beispiel auch Lady Milford, die hatte, finde ich, den bombastischsten Auftritt, und da war ich bei den 80er Jahren, du auch?
Ich tue mich da so schwer, das einzuordnen.
Nee, das war für
aber
mich
ich folge
absolut
da ganz 80er. Deiner Interpretation.
Also sie hatte nämlich, also Stöckelschuhe, das ist sowieso schon immer wow, finde ich. Also mit Stöckelschuhen auf dieser Treppe hier in Schwäbisch Hall und die Haare so wunderbar hochgesteckt und so ein bisschen asymmetrischen Ausschnitt, so ein Corsagenkleid, also wow, so ein bisschen Drama, aber auch so ein bisschen Popstar. Also bei ihr war ich voll in den 80ern, dieser Marshall. Bisschen alte Schule vielleicht. Ich finde, der hatte fast was aus den 70ern, dieses Muster von dem silbernen Anzug so. Und dann zeitlos, mächtig, schwerer Stoff, eben der Präsident von Walter, der Vater von Ferdinand. Und die beiden waren ja so ganz schwarz, ne?
Ja.
Genau.
Ja. Ich habe mir hier, was die Inszenierung angeht, noch zwei Punkte notiert, nämlich zum einen die Sprache. Das ist im Prinzip das Original aus dem Stück von Schiller und deshalb natürlich, ja, alt, kompliziert, muss man auf jeden Fall sagen. Also ich habe da auf jeden Fall nicht alles verstanden und das macht's, finde ich, wenn man so ganz ohne die Geschichte zu kennen in dieses Stück geht, auf jeden Fall erstmal schwer mitzukommen, weil man die Figuren erstmal einordnen muss. Dann muss man diese Sprache sich daran gewöhnen. Es braucht so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz hat es auch seinen Charme, diese Originalsprache.
Also ich muss sagen, ich bin da echt ein Fan davon, weil ich weiß, also dieses moralische Bürgertheater, also da würde ich jetzt Friedrich Schiller einordnen, das ist ja dann später von Bertolt Brecht weitergeführt worden. Und wenn wir heute ein Bertolt Brecht Stück hören mit der Originalsprache, dann ist das eigentlich ähnlich veraltet. Und das war dann bei Schiller auch so. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Punkt, um einen daran zu erinnern, nicht nur das Setting, ne? Also wir haben einen Präsident, wir haben einen Hofmarschall, ja, wir haben irgendwie Fürstinnen, wo man sich dann fragt, was ist das für eine Welt, dass die Sprache uns daran erinnert, wie alt dieses Stück wirklich ist. Also ich bin bei dir, aber das sollte ja auch ein bisschen anstrengen, es sollte ein bisschen die Konzentration fordern und sagen, hier wird zugehört, das ist jetzt hier keine Revue-Nummer, ich habe dir was zu sagen, da ist ein moralisch tiefer Wert verankert in diesem Stück, so würde ich sagen.
Auf jeden Fall, ja. Und also ich kann da auch total viel, total viel Unterhaltung draus ziehen aus den, natürlich die Streits, die waren zum Teil brutal, zum Teil war mir das von der Sprache wirklich ein bisschen too much, aber es war natürlich auch rhetorisch wirklich sehr, sehr stark. Es waren Wortkonstellationen, die ich so noch nie gehört habe und das finde ich einfach mega beeindruckend.
Auch so ein bisschen, wo unsere heutige Sprache dann eben herkommt, ne? Also wie sie sich einfach auch Stück für Stück entwickelt. Ja, aber das klingt da manchmal, im Inhalt ist total viel Feuer drin, aber wir nehmen es gar nicht so wahr, weil so wie du so schön sagst, diese alte Sprache einen ganz anderen Aufbau hat und ganz anderes verbalisiert wird, ja, auf jeden Fall, ja.
Und dann kommen wir jetzt noch zu einem Fazit zu dem Stück, würde ich sagen. Also vielleicht zur Auswahl des Stücks. So, wie finden wir das, dass es aufgeführt wurde? So.
Genau. Magst du deinen Anfang machen?
Ja, also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Bei solchen Stücken frage ich mich persönlich immer, wenn man sowas aufführt, ist es dann, also natürlich ist es eine große Kritik an der Gesellschaft. Es gibt auch definitiv Parallelen zur heutigen Moderne. Aber nichtsdestotrotz schlummert in mir so das Gefühl, okay, reproduzieren wir nicht damit gerade auch diese ganzen Dynamiken, diese ganzen Strukturen und ordnen uns vielleicht nicht kritisch genug ein, insbesondere im Hinblick darauf, dass das Stück ja tatsächlich, also dass die Bösen dass die Bösen gewinnen am Ende.
Genau, also zum einen gewinnen eben sie und zum anderen sind es halt nur Männer. Mhm. Na, also ich würde dich jetzt so wahnsinnig gerne zitieren, was wir am Ende des Stückes kurz besprochen haben, weil du hast mich da auf einen schönen Pfad gebracht. Weil mir ging es nämlich dann erstmal so, dass ich dann dachte, also die Luise, die ist dann blutjung und sie ist wunderschön. Und ist dann trotzdem einerseits intelligent, auf jeden Fall. Sie weiß sich auch zu wehren, aber sie ist eben gottesfürchtig und sie ist so die reine Magd. Mhm. Und das ist so ein Ideal. Dem begegne ich auch heute noch in vielen Filmen, wo ich mir denke, Leute, kommt doch mal bitte im 21. Jahrhundert an. Und dass ich das dann schwierig finde, darzustellen. Und dann hattest du so schön gesagt, aber gut, die Männer haben vielleicht die Macht und die haben vielleicht auch gewonnen, aber besser sind die nicht. im Gegenteil, ne? Mhm. Genau. Also das fand ich dann sehr, sehr guten Blick. Also nicht nur zu sagen, okay, das weibliche Geschlecht wird schlecht behandelt, wenn man an Luises Mutter denkt. Schön geredet und aber trotzdem getötet, Luise. Milford, smarte Frau, die ja wirklich, das muss man ganz klar sagen, hier in der Schillerschen Verkürzung von Kabale und Liebe wirklich politisch ein absolutes Statement hat und auch die Rolle der Frau in dem Moment gestärkt, weil sie sind alle schlau, tatsächlich die Frauen. Also ja. Es gibt wohl mehrere Theaterstücke, unabhängig vom Sturm und Drang, wo die Frauen das eben nicht sind. Aber trotzdem, auch die Milford wird ja dann verstoßen, beziehungsweise sie wird sich ja selber verstoßen. Also alle versuchen das zu vermeiden oder zu umgehen und werden in irgendeiner Form Opfer. Und das Einzige, finde ich, was man sagen kann, wow, ich bin im 21. Jahrhundert, wir haben eine Demokratie und wir haben Europa, but what's different? Also im Umkehrschluss zu sagen, wow, die Welle ist immer noch da und der Kampf hat nie aufgehört, das zu ändern.